So, gerade noch ein Müsli am Essen. Vor mir ein mega Catering von unserem heutigen Gast vom Podcast. 53. Podcast-Episode mit Anna Penninger. Anna, zuerst mal herzlichen Dank für das unglaubliche Catering hier. Du wirst jetzt sagen, ja, das ist das Minimum, aber es ist mega geil. Und herzlich willkommen im Podcast.
Sehr gerne, freue mich da zu sein.
Ich bin eigentlich bei dir, aber ja. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich mega auf den Podcast heute. Es ist lustig, wir haben erst gerade vor kurzem haben wir noch darüber philosophiert, wir haben den Podcast, dass ein bisschen wenig Frauen im Podcast sind. Und jetzt freue ich mich mega, dass wieder mal eine Frau im Podcast ist und in Zukunft werden dann noch einige kommen. Und mega cool, mega schön. Anna, es wird schon philosophisch. Wir haben vorher zwar schon so viele philosophische Themen durchdiskutiert, unter anderem Stuckrappare etc. Wer bist du?
Das ist eine gute Frage. Also in erster Linie bin ich einmal ein Mensch. Und das teile ich mit ganz vielen anderen. Dann bin ich auch noch eine Frau. Ich bin Beraterin, bin Doktorandin, bin Läufer, seit kurzem auch Segler und neugierig. Was würde ich sagen?
Was ich hure gerne so ein bisschen zum Anfang würde machen oder beziehungsweise so ein bisschen von dir würde hören, ist so ein bisschen deine berufliche Laufbahn, was du so ein bisschen gemacht hast. Und nachher noch zwei, drei andere Themen ansprechen. Aber ich denke, das wird sich dann ja relativ spontan dann entwickeln. Vielleicht kannst du auf das mal zu sprechen kommen. Was machst du beruflich, beziehungsweise was ist so ein bisschen dein Background?
Also, was ist mein Background? Das ist eine gute Frage. Jetzt kann man natürlich anfangen mit Studium und so. Das habe ich aber eigentlich nicht so gern, weil es ist eine Formalität. Es ist mehr so, was hast du erlebt, finde ich recht spannender. Genau. Und dein Daumen zeigt mir auch, das ist das, was interessanter ist. Ich habe nebst Anfangsstudentenjob mit CD-manuell erfassen und Nachhilfe geben, selbstständig. Angefangen bei einer Vermittlungsplattform zu arbeiten, eines der ersten Plattformunternehmen in München. Das ist dann von der ING gekauft worden. Genau, bei denen zu arbeiten, also eigentlich eine niederländische Firma. Und haben wir gedacht, ich muss noch etwas machen, was sich mit digital auseinandersetzt, mit Produkt und irgendwie ein bisschen international ist. Und habe dann beschlossen, nach einer Empfehlung von einer russischen Kollegin aus dem Bachelor, die mir gesagt hat, du, es gibt so ein Programm in Basel, das wäre etwas für dich. Und dann habe ich mich da beworben und habe ein Jobangebot bekommen, gleichzeitig nochmal für die Firma, für eine andere Position, bei der Product Engine. Und gleichzeitig die Bestätigung für den Master. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich währenddessen, wie wir gesagt haben, Ausbildung nicht so fest der Fokus, habe ich einen Studijob angenommen in der IBM. Und bin dann im grossen Technologiekonzern, den viele von Laptops kennen, was sie aber nicht mehr machen, und von Grossrechnen. Und bin dann dort geblieben. Und zwar eine ganz lustige Geschichte. Ich habe mich freiwillig gemeldet für jemanden, der Unterstützung gesucht hat in der Schweiz. Giro damals, der geheissen. Und das hat so ein neuartiges Produkt gegeben von einer Gameshow von Jeopardy Watson. Und ich habe mich da gemeldet und habe nichts dafür bekommen oder so. Es war halt einfach freiwillig gewesen. Und dort haben sie schon das erste Mal austestet, was später so als Artificial Intelligence würde ich sagen, erkannt und verkauft worden ist. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich mich nochmal beworben habe, um da zu bleiben, um das weiterzumachen. So ist dazu gekommen, dass ich 7 Jahre mit denen verbracht habe und unter anderem eine längere Zeit in den USA verbracht habe, 1 Jahr in Japan war. Genau. Und habe mir dann einen Traum erfüllt und ein Doktorat gestartet inspiriert von einem Projekt, das ich in einem Medizinlabor gemacht habe. Da haben wir versucht, ein Diagnostikinstrument zu entwickeln, basierend auf Software, wo die Ärzte unterstützt, eine Diagnose, sag jetzt mal, analytisch zu vereinfachen und zu validieren. Und mit der, sag jetzt mal, mit der Software-Code-Basis, was so eine Art künstliche Intelligenz hat, sollen sie mit dem POC, haben wir dann irgendwann ab einem gewissen Punkt einfach gesagt, gut, jetzt ist das Projekt fertig, wir gehen weiter. Wir haben es aber nie losgelassen. Und darum habe ich, glaube, eineinhalb Jahre später dann einen Antrag für das eingereicht. Genau. Die habe ich gemacht und beziehungsweise bin jetzt gerade noch dabei, die abzuschließen und habe zwischendurch wieder angefangen zu arbeiten, weil mir Beratung tatsächlich gefehlt hat. Kundenkontakt hat mir gefehlt und die Zugehörigkeit vom Team hat mir gefehlt. Genau. Dann bin ich zu PwC Schweiz, weil da einige Kollegen von mir mittlerweile gelandet sind, die früher noch bei der IBM waren. Ja, back to the family, so to say. Das ist das, was ich mache. Also wir beraten Kunden zu Digitalisierungsprojekten. Das kann eigentlich alles sein, von wie kann man einen Prozess, der heute mit der Hand abläuft, automatisieren mit sogenannten Prozessautomatisierungsrobotern. Das kann sein, wie entwickeln wir einen Algorithmus, um einen Prozess schlau zu machen, nicht mit Regeln, sondern wirklich mit den abgeschwächten Formen von Intelligenz. Mhm. Also mit dem Wort Intelligenz bin ich immer sehr vorsichtig, wenn es um das geht, weil so richtig intelligent, so wie es immer noch nicht. Genau, es kann aber auch sein, wir führen das digitales Produkt ein, wir holen mit Leuten ab, schaffen eine Kultur, die sich ja, auch entwickelt in Richtung dezentral, kollaborativ, alles das, was uns auch in der Corona-Zeit jetzt beschäftigt, oder? Wie kann man remote aktiv zusammenarbeiten, Dokumente teilen, schneller sein, besser sein. So. Das ist etwa so einen groben Abriss.
Du bist jetzt halt ziemlich schnell durchgegangen. Mhm. Wie wichtig ist für dich so ein bisschen Business und Karriere grundsätzlich? Weil du hast jetzt das vorher gesagt, auch mit deinen also Auslandsstationen etc. Also du hast durchaus bis jetzt schon eine sehr interessante und auch eine sehr gute Karriere gemacht. Hast du viele Sachen ja auch reingesehen. Mhm. Vielleicht kannst du mal auf das Thema eben Business bzw. Karriere mal noch ein bisschen sprechen kommen. Vielleicht wäre auch noch interessant, so ein bisschen, wie dich das Ausland und die Auslandaufenthalte so geprägt haben und was du aus denen hast können mitnehmen für dich.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein sehr bunter Teppich an Erfahrungen. Ich würde, obwohl das teilweise sehr anstrengend war, nichts missen von dem. Mhm. Es war natürlich so, dass ich einen Teil von meiner Zeit oder den grössten Teil von meiner Zeit nicht mehr zur Verfügung hatte, sondern wirklich in die Erfahrungen sozusagen investiert habe. Mhm. Und das war aber auch vollkommen okay gewesen. Das hat es, glaube ich, auch so intensiv und so spannend gemacht im Nachhinein. Also mir ist das folglich, das bezieht sich auf deine Frage, ja, mir ist das wichtig, ist das recht wichtig. Was mir aufgefallen ist selber, ist, dass ich immer in Teams geschafft habe, wo man eine gemeinsame Idee hatte. Das sind jeweils andere Teams gewesen, aber wir haben eine Mission entwickelt zusammen und haben dann darauf eingeschafft. Mhm. Wie so Mini-Startups war so jetzt das Projekt. Am spannendsten waren die, wo man angefangen hat und man hat noch nicht ganz gewusst, was rauskommt. Oder was zum Schluss der Kunde will, das haben wir zusammen erarbeitet. Und dann haben wir schauen, dass es in einer gewissen Zeit möglich wird. Und die Kombination aus Teamgeist und internationalen Teammitgliedern und anspruchsvollem Ziel hat das Ganze extrem dynamisch gemacht. Und dynamisch ist, wenn wir alle aus Jobanzeigen von Startups wissen, ein anderes Wort für sehr viel Arbeit in kurzer Zeit und man weiß also noch nicht so genau, ob denn das Requirement von Tag 1 am Tag 3 noch das gleiche ist. Ja. Aber es war sehr spannend gewesen, ja. Ich glaube, die Auslandserfahrung, so das erste Mal, ist tatsächlich in der Schweiz gewesen, wo ich im komplett amerikanischen Team war. Einzige Nicht-Amerikanerin. Da bin ich erstmal so richtig in den Genuss gekommen, sozusagen so ein Outsider zu sein in einem Team. Aber auch zu verstehen, wie sich Leute fühlen, wenn sie nicht aus dieser Kultur kommen, wo sie halt eine Minderheit bildet, quasi in einer vorherrschenden Kultur. Genau. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Das habe ich während dem Auslandssemester schon gemerkt. Aber im Arbeiten ist es nochmal etwas anderes. Oder? Es ist dann weniger optional, Druck höher. Du musst dich mehr anpassen. Und idealerweise auch noch schneller. Weil das Projekt hat ja begrenzte Dauer und du musst möglichst schnell zum Arbeiten kommen. Und es hat mich aber auch wirklich gepackt. Und ich glaube, seit dem ersten Projekt, wo ich dann auch immer wieder in die USA fliegen konnte, hat mich das nie so richtig losgelassen. Also zuerst hat natürlich die USA eine riesige Faszination ausgeübt. Und ein Jahr später bin ich dann in ein Projekt gekommen, wo ich wirklich pendelt bin. 2 Wochen New York und 1 bis 2 Wochen Schweiz. Und das für 4 bis 5 Monate. Der Clou war, mein Gegenüber, mit dem ich geschafft habe, ist ein wahnsinnig, wahnsinnig gut ausgebildeter und auch wahnsinnig introvertierter, sorry, wenn es so klischeehaft tönt, Wissenschaftler war, der vorher in Stanford war und in Berkeley. Ich glaube auch noch, war ein Koreaner. Da hatte also mehrere Barrieren gehabt. A, gleich noch als relativ, sage ich jetzt mal, im Karrierepfad am Anfang stehende Frau. Dann hat er schon gut Englisch gehabt, aber jetzt nicht so reibungslos, wie uns, wir wahrscheinlich würden unterhalten auf Englisch, also einen gewissen Akzent gehabt. Und er hat sich geweigert, an Telefonkonferenzen das zu sagen, was er weiss. Das war auch der Grund für die Berechtigung, warum der Kunde gesagt hat, du los. Könnte so nicht schaffen, muss jemand annehmen. Und dann hat der Projektleiter gesagt, du, ja, das schicke ich mir an. Die macht das. Und dann habe ich das gemacht. Ja.
Weißt du, also das ist mega krass. Ist dir am liebsten schwer gefallen, so Challenges anzunehmen und vielleicht dann eben dich zu entscheiden, einmal im Ausland gut zu arbeiten und vielleicht dein gewohntes Umfeld zu verlassen?
Ehrlich gesagt, nein. Also zu dem Zeitpunkt ist das vielleicht noch ein bisschen beängstigender gewesen, zwischendurch, wie ich das jetzt würde sagen. Natürlich in Retrospektive neigt der Mensch dazu, alles auszublenden, was negativ war. Und die positive Erinnerung haftet ja länger. Aber ich würde sagen, mir ist es nicht schwer gefallen. Es hat ja immer die Möglichkeit gegeben, in einem gewissen Abstand zurückzukehren. Klar, hast du einen Jetlag gehabt. Klar, ich war viel allein gewesen. Und klar waren es auch schwierige Situationen gewesen, wo du gewusst hast, die Info zu bekommen, wird es nicht eine Sache von einer Minute, sondern es wird ein sich annähern und ein gemeinsames Schaffen von Vertrauen, wo ich sehr viel Zeit investieren muss in etwas, das nicht fachlich ist, sondern in eine gemeinsame Kommunikationsbasis, dass er weiss, er kann mir vertrauen. Wir können zusammen an etwas arbeiten und dann aber auch an einem Messaging arbeiten, was für ihn passt als Wissenschaftler. Das war ihm sehr wichtig, dass er keine Aussagen macht, die er nicht halten kann. Also, ich glaube, mich hat auch mehr die Idee dahinter interessiert und das Projekt und die gemeinsame Vision, wie wo das ist. Wenn du jetzt jemanden würdest verfrachten, der wirklich das Gefühl hat, für ihn ist das Allerwichtigste, dass er da bleibt, wo er ist, örtlich. Den kannst du gar nicht so fest überzeugen, glaube ich. Und da war die Priorität, glaube ich, von mir ein bisschen anders gewesen. Mich motiviert das heute auch noch sehr, wenn Leute eine gemeinsame Idee haben und eine gemeinsame Vision. Ich meine, eines vom Coolsten ist echt gewesen, das haben wir halt jetzt im Moment gar nicht. So die nonverbale Kommunikation, wo du merkst, irgendwann okay, die Person schaut mich gerade an, ich schaue die Person an, Kyungmin, hätte er geheissen, sagt vielleicht gerade nichts, aber ich weiß ganz genau, was er denkt. Ja. Und sein Vorgesetzter war dann auch ein Japaner, das war auch noch speziell. Wir später dann, das habe ich damals noch nicht gewusst, fast drei Jahre später bin ich dann noch länger auf Japan. Das war dann nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen, auch eine ganz andere Situation für mich, in die ich reingekommen bin. Da habe ich müssen erst einmal ohne Vision und ohne Team arbeiten. Ich bin eigentlich in ein Projekt gekommen, zuerst noch mit dem Team und nachher allein gewesen, wo es klar war, der Kunde ist nicht so happy. Und es hat schon eine Vorgeschichte gehabt und ich habe die Vorgeschichte nicht gekannt. Und da das ein sehr hierarchisches Land ist, was jetzt nicht für seine emanzipatorische Bewegung bekannt ist, das tue ich jetzt ein bisschen umdrehen. ist am Anfang fast so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich kann nichts machen. Ich bin wie ein weißes Blatt und ich schaue einfach, was sie draufschreiben. Ich schaue, wie die Umgebung reagiert. Ich mache nichts. Im Sinne von, ich mache keine Aktion von mir aus. Ich schaue einfach, was die Reaktion ist von ihnen oder was die Aktion ist von ihnen, um zu reagieren. Ich bin möglichst neutral. Das heisst nicht, dass ich nichts sagen kann. Das heisst einfach, dass ich probiere, das von ihnen möglichst viel zu spiegeln. Gleich meine Aussagen machen, aber so in der Art, wie sie es verstehen, wie sie es würden machen. Es gibt ja die Faustregeln von diesen 100% in unserer Kommunikation, worüber, ich glaube, über 60%, zwischen 60% und 70% Aussage über das kommen, wie man es sagt und nicht was man sagt. Das habe ich dort recht gemerkt. Es ist auch eine sehr grosse Loyalität entstanden. Ich habe noch nie so viel das Gefühl gehabt, ich bin Teil von einer wirklich so einer Gemeinschaft später. Wenn das Vertrauen einmal aufgebaut war, war es wahnsinnig gut gewesen. Du bist auch ständig kontrolliert oder hinterfragt worden, aber du bist in dieser Verpflichtung, now you made it, you're part of the gang, bist du dann auch, und wir kennen das alle von Kind, also wo wir Kind gewesen sind, wenn du in dieser Gang drin bist, I dare you. Das sind die, die die Rules machen. Und du musst dich schon nach diesen Regeln ein bisschen richten. Das sagt dir niemand oder verbalisiert niemand, aber du siehst es ja dann. Dann tust du dich halt ein bisschen angleichen, dass die Gang dich so akzeptiert.
Du bist ja grundsätzlich sehr smart. Aber ist das, ja doch, musst du jetzt nicht so schauen. Ist das für dich so ein bisschen etwas, wo du mit der Zeit gelernt hast, so ein den Umgang auch mit diesen verschiedenen Kulturen, mit diesen verschiedenen Leuten und so. Und auch so ein bisschen gewusst hast, halt so ein bisschen, welche Knöpfe musst du drücken, dass du vielleicht eben ein gewisses Standing hast oder vielleicht auch weiterkommst etc. Oder hast du das schon eigentlich so ein von Anfang an schon gehabt?
Ich glaube, das Interesse, das zu lernen, das hat man, wenn man nach Anerkennung strebt. Das würde ich tendenziell von allen Leuten behaupten, dass sie nach Akzeptanz und Anerkennung streben. Das Ausmaß ist halt unterschiedlich. Und ich glaube, je neugieriger du bist, aber auch je mehr du auf dich allein gestellt bist, desto notwendiger wird das als Überlebensstrategie. Also wahrscheinlich habe ich die Neugier generell, aber in diesem Zusammenhang war es fast eine Überlebensstrategie gewesen. Ja, und das mit dem Weiterkommen, ich meine, weißt, das hat mir mal einer gesagt, ein Europäer. Das ist einer aus, wo war der? Ich glaube, von Litauen, der hat mir mal gesagt, weißt, ich bin schon 17 Jahre da. Und die Europäer, die kommen, manchmal denken sie sich einfach, los, der kommt da, isst ein bisschen Sushi und nach 3 Monaten sind die wieder weg. Oder nach 6 Monaten oder so. Die sind nicht, also, was er damit, was er mehrfach erzählt hat, wollen mitgeben, glaube ich, ist so ein bisschen, du musst ein bisschen mehr Commitment zeigen, damit dich überhaupt jemand ernst nimmt. Einfach vorbeikommen, dann meinen, du kannst dort deine Vorstellungen realisieren. Ich meine, es ist so eine homogene Gemeinschaft, da fällst du sofort auf. Das funktioniert nicht. Es passiert auch, dass du dich in die U-Bahn hockst und dass jemand aufsteht und hockt sich woanders hin. Ja, wenn ich auch gesehen, dass du nicht von da bist.
Ist es denn als Frau vielleicht nochmal zusätzlich schwer oder hat das gar keine Rolle gespielt?
Es war eine internationale Firma, wo schon Europäer waren und auch viele Frauen in aktive und auch Managementrollen eingestellt worden sind oder gefördert worden sind. Und von daher glaube ich, ist es nochmal eine andere Erfahrung. Ich sage es jetzt bewusst, weil ich nicht aus der einen aus dem einen Case sozusagen keine grosse Generalisierungserfahrungen ziehen. Aber wenn du jemanden getroffen hast von einem gewissen Semester, wo dich das erste Mal gesehen hat, dann ist der, das kann ich nicht beurteilen, ob das im Geschlecht gehängt ist oder nicht, aber dann hat die zuerst mal jemanden müssen, der dich erkannt hat, hindurch vorstellen und sagen, was du willst von dem, damit du überhaupt zum Meeting gekommen bist. Das merkst du natürlich nicht, aber später checkst du das dann schon. Und dann schaut er dich so an. Also das war in dem Fall ein Mann, logischerweise, weil du gerade auf das gefragt hast. Von oben nach unten und fragt dich erstmal, wie alt du bist. Und das ist schon, also vom Scheitel bis zur Sohle, ein sehr prüfender Blick gewesen. Das war jetzt nicht, weil ich mich so mega auffällig angelegt habe. Sehr konservativ den Tag lang. Ja, genau. Es hat einen Fall gegeben, wo sich europäische Kollegen ein bisschen freizügiger angelegt haben. Mit freizügig meine ich jetzt nicht wirklich freizügig in unserem Sinn, sondern ärmellos oder wo man am Hoch von der Schulter gesehen hat, fällt es dann schon auf. Sie sind alle sehr adrett angelegt und wie gesagt, du musst es ins Verhältnis setzen oder du fällst halt in Relation sofort auf. Ja.
Gibt es irgendetwas, wo du sagst, hey, ich kann aus den verschiedenen Kulturen, die ich erleben durfte, habe ich gewisse Sachen können mitnehmen, jetzt vielleicht, die dich auch mega geprägt haben?
Da habe ich vor einem Jahr mal ein altes Notizbuch rausgezogen. Und es ist so lustig, dass du das jetzt fragst, weil genau das habe ich aufgeschrieben. Ja. Was ich aus dem jeweiligen Land mitgenommen habe.
Mhm.
Mhm. Also sollte ich noch... Also wenn ich ein paar Beispiele sagen würde, also Japan ist wahrscheinlich die Art von Loyalität, wo wirklich mit dem Verbundensein zu tun hat, mehr, wie ich das woanders gesehen habe. Das war wirklich krass gewesen, weil das so tief gegangen ist und so unheimlich respektvoll war. Du bist nicht die Externe gewesen, sondern du bist... Bist du gewesen, du bist der Stefan Joshua gewesen. Du bist der gewesen, wo sie angelegt haben. Die bringe ich Respekt gegenüber. Und so, als ob sie jedes Mal bei einem Kopfnicken wirklich nochmal gesagt haben, ich zeige dir Respekt. Das ist mega schön. Also Respekt und Loyalität vielleicht da. So. In den USA ist eigentlich so das Freiheitsdenken so irgendwie, was man halt klassisch noch denkt von früher, ist das so, alles ist möglich. Vielleicht ist es im heutigen Amerika, insbesondere New York, nicht mehr ganz so einfach. Aber das selbstbewusste, offene Denken, mach was du willst, do it your way, der Individualismus, auf eine positive Art idealerweise, das habe ich da so ein bisschen mitgenommen. Es hat noch ein paar andere Sachen gegeben. Also ich habe noch ein Auslandssemester gemacht in der Tschechischen Republik. Also ein halbes Jahr lang hat dort auch die Sprache gelernt. Die haben so ein bisschen ein gesundes Misstrauen gegenüber öffentlichen Institutionen, aber ein sehr starker Zusammenhalt, so untereinander. So Komplizenschaft, würde ich sagen. Ja, genau. Komplizenschaft. Das ist so stark, das setzt sich gegen alle Hierarchien und Mechanismen durch. Das ist ein bisschen so der Filzmechanismus. Ja, das war noch sehr cool gewesen. Ah, und ich habe einen finnischen Forschungspartner, mit dem bin ich auch noch recht viel in Kontakt gewesen. Der ist so mega wenig Wort, aber er steht immer dazu. ich habe ein paar finnische Freunde, das ist auch, ja, auch wenn es nicht aus dem Beruflichen raus ist oder halbberuflich, aber immer, also die werden nie mega persönlich oder nicht so schnell mega persönlich, aber sehr, sind wahnsinnig zuverlässig. Man sagt ja mal schnell, weißt du, lass dich ein oder rufe dich an oder dann hilf ich dir oder so. Wenn die das sagen, dann passiert das. Du kannst dich darauf verlassen. Sie sagen vielleicht nicht viel, aber das, was sie dann sagen, das verhebt dann. Das ist eine ganz spezielle Art zu kommunizieren. Da gibt es auch nicht viel Smalltalk oder so. Ja. Im Gegensatz zu den Engländern, die ich dann mega angenehm finde in so Gesellschaftssettings, weil sie schnurren einfach. Sie sind so ein bisschen unterhaltsam. Ja, da bin ich auch mal wie in einem Team gewesen. Ich kann jetzt nicht sagen, für welchen kommt. Aber die haben sich dann am Abend einfach zusammengehockt, haben mehrere Drinks genommen zusammen und sehr viele Meetings gehabt immer. Und es ist wie gar nicht so fest darum gegangen, dass man sehr viel Zeit dazu. Es ist so eins so, weiß nicht, gegangen, irgendein Vibe zu kreieren oder irgendeine Stimmung und weiß nicht, irgendeine, ja, eine gesellschaftlich angenehme Atmosphäre. So. Genau. Ja. Ich glaube, das könnte mir noch lernen. Ich zumindest.
Wie schwer ist dir das so ein bisschen gefallen, so von diesen verschiedenen Orten immer wieder wegzugehen und vielleicht so ein bisschen, dass du nie so wirklich neu mit hast können Wurzeln schlagen? Auch vielleicht jetzt ein bisschen für dein privates Umfeld etc.
Geil, da sind noch ganz viele Trips dazwischen gekommen, so kurzfristige. Einmal 3 Tage Serbien und einmal 3 Tage Schweden und dann noch 3 Tage Spanien und dann noch so 2 Wochen Rumänien und so. Das war also recht bewegt gewesen. Und es hilft nicht unbedingt beim Privatleben. Das kann ich also sagen. Aller spätestens bei einem Jahr pendeln von Japan aus, wo dann auch beträchtliche Zeitzonendifferenzen hast und nicht einfach nur noch kannst anrufen, dann schnell die Kollegen. Spätestens dann merkst du, ja, das ist schon, das hat schon einen Preis. Ich meine, du bist ja nicht gelangweilt und weißt nicht, was machen, weil du hast ja etwas zu tun. Und ich glaube, über begrenzte Zeit kann man das auch machen, wenn man sich nicht dauerhaft an dem Ort niederlässt. Aber ich würde es wieder so machen. Ja. Im Nachgang, wenn sich jetzt zum Beispiel durch Corona ändert und man nicht mehr so viel reisen kann, kann es dann schon passieren, dass man die Sachen, die man dann nicht mehr hat, merkt das auch, also zum Beispiel die Reise und das Schedule. Und das habe ich dann allerspätestens gemerkt, als ich das angefangen habe und auch musste an einem Ort einmal länger bleiben. Was machst du denn mit deinen Gedanken? Und du hast dann nicht mehr jemanden, der sagt, du musst da und da sein zu dem und dem Zeitpunkt. Dann musst du irgendwie selber mit dem auseinandersetzen und dir ein Schedule machen und sagen, hey, okay, das schickt mich jetzt niemand an. Wie organisiere ich meine Zeit jetzt selber? Und das tönt trivial, aber stell dir mal vor, du hast nicht am Montag den Kalender voll und eine Mission und Leute, die du triffst und alles schon. Klar musst du es selber arrangieren, aber du hast so eine Mission und so eine Legitimierung durch eine Firma und durch ein Projekt oder so. Wenn das alles wegfällt, dann musst du dich erst mal sortieren und sagen, okay, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Und die Anfragen von Kollegen sind vielleicht auch weniger, weil sie denken, du bist eh weg. Oder so lange weg gewesen. Und das musst du dann schon, glaube ich, nochmal neu aufbauen. Also ich zumindest für meinen Teil habe das gemerkt. Ja. Du musst dann auch nochmal fragen, so, hey, welches Leben mache ich jetzt da? Also, welches Leben will ich haben? Und was mache ich aus diesen Erfahrungen? Das ist ja nicht das Template, das du immer weiterführen musst. Obliegt ja dir. Für mich ist jetzt das absolut in Ordnung. Es ist sogar ein sehr schöner Prozess, wieder eine Gemeinschaft auch an einem Ort zu haben. Das tut mir auch mega gut. Aber eben, es ist dann, ich kann nicht einmal sagen, es ist eine andere Lebensphase. Das wollte ich gar nicht so fest mit Alter oder Lebensphase in Verbindung bringen, sondern eher so einen Mindset-Wechsel, ja. Genau. es ist definitiv anders. Es lebt sich definitiv anders, ja.
Was ist das, wo du kannst sagen, hey, das hat mein Mindset beeinflusst oder auch geändert?
Welches Mindset jetzt?
Oder vorher angesprochen hast.
Mhm. Aber das von vorher mit viel Reisen oder das mit weniger?
Eher mit weniger nachher.
Ich glaube, so, also, das muss man wirklich vor Augen führen. Ich glaube, jeder, der Eltern hat oder Freunde, die beruflich sehr viel zu tun haben und sich sehr identifizieren mit dieser Beschäftigung, deren sie nachgehen und mit dem Maß an Zeit, dass sie in das investieren, hat eine Herausforderung vor sich, wenn das ändert. Wenn es weniger wird oder wenn sich die Stelle verändert oder wenn die Anerkennung nicht mehr die gleiche ist. Und das ist logischerweise auch bei mir so gewesen, weil die Rolle hat sich verändert oder ist nicht mehr da gewesen. Und dann, wer bin ich denn? Also bin ich dann noch meine Rolle? Mehr, also ich bin in dem Moment geistig schon noch meine Rolle, weil das ist ja so lang, das bist ja so lang gsi. Und das Mindset ist dann auch zu sagen, hey, wie schaffe ich es, dass ich nicht nur die Rolle bin, sondern auch als Person, wer ist das eigentlich im Moment, die Person hinter dieser Rolle? Und kann ich vielleicht das so machen, also so daran schaffen, dass die Person und die Rolle zwar beide existieren, aber nicht in einer Hierarchie inne, sondern gleichwertig sind mindestens. Und das ist nicht so einfach, wie ich gedacht habe. da musst du dann auch denken, okay, für was stand ich denn, wenn ich jetzt nicht beruflich für diese Firma unterwegs bin und wenn ich nicht meine Kollegen frage, hey, was machst du? Ja, was mache ich denn? Und nicht so als Vorwurf, sondern eher als Prozess für dich selber. Da gibt es auch interessante Annahmen dazu in der westlichen Gesellschaft, was passiert, wenn wir alle nicht mehr genug Arbeit haben, weil sich eine gewisse Automatisierungsbewegung schon in Gang gesetzt hat und dann wieder fortgeführt wird. Was machst du mit deiner Zeit? Die Leute merken das relativ spät, was sie würden machen mit dieser Zeit. Die Leute warten ewig drauf und sparen sich die Zeit wie auf, was ja nicht geht. Und investieren das dann später. Denken, sie investieren das dann später. Und es gibt Leute, die irgendwie beides zusammenbringen. Und ich glaube, das war der Mindset-Change gewesen, irgendwann, dass ich gesagt habe, es ist nicht immer nur das nächste Ziel und dann mache ich etwas und dann kommt etwas gut. Es muss beides gehen. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass das ein Learning von vielen ist. Und das heisst nicht, dass ich nicht die Mühe geben oder nicht investieren in eine Karriere. Überhaupt nicht. Aber schau Leute an, die verbissen an etwas. Schau, wie gehen die mit anderen um? Sind die denen Role Model? Was verkörpern die? Und ist das wirklich etwas, ist das wirklich eine Person, mit der du arbeiten willst? Sag. Sag du.
Nein, eher nicht, ne? Ich glaube, es kommt auch mega auf die Situation drauf an.
Ja.
Mhm. Also stand jetzt in diesem Mut da mit dem guten Essen, so würde ich dir jetzt einfach sagen, ja, nein, tendenziell nein.
Und das heisst nicht, dass jemand muss ein ultra-chill-Leben haben, damit er eine coole Person ist. Ich glaube, man muss einfach wissen, dass man beides noch kann und dass man auch switchen kann. Mhm. Was du gesagt hast zum Beispiel, dass man einmal runterfahren kann und sagen, jetzt bin ich als Person und die Rolle kommt dazu, aber es ist nicht so, dass das eine mich so fest definiert, dass ich niemals mehr anders kann sein. Das finde ich persönlich auch interessanter als Person, wenn ich mit jemandem rede, der auch eine Identität hat, außerhalb von seiner Führungsrolle. Sogar glaube ich etwas, wo verschiedene Führungspersonen sagen, dass man's, also Mentoren auch sagen, dass man es haben sollte. Also viele von meinen Mentoren gesagt haben, lass, du dich auch mit dem beschäftigen, das ist mega wichtig, auch für deine Persönlichkeitsentwicklung.
mega wichtiger Punkt und auch ein schöner Punkt. Krass. Du bist ja auch sonst viel interessiert. Segeln, wenn ich hier rechts nebenan am Boden schaue, dann hat es auch schöne, schöne Bilder, die du gemalt hast, etc. Du liest, glaube ich, auch sehr gerne. Was ist so ein bisschen das, was du als Ausgleich für dich machst und was dir auch gut tut, wieder deine Batterien einfach ein bisschen aufzuladen eigentlich und neue Motivation zu schöpfen?
Ja, das ist, das hat auch so Phasen, oder? Also malen ist eine Sache, aber da brauche ich schon ein bisschen Muse dazu. Das geht über 4 Tage zum Beispiel gut, wenn man generell ein bisschen ruhig, wenn man es generell ein bisschen ruhiger hat und hat Zeit für sich. Sonst im Alltag gehe ich echt viel rennen, wenn es geht. Also ich glaube so 50 Kilometer pro Woche, das ist nicht mega viel, das ist okay. Also joggen. Und in der Natur raus, das hilft natürlich. Wandern nicht mehr so viel, aber das Wasser tut mir mega gut. Also Segeln ist für mich mega. Unbeschreiblich. Das ist super gut. Ich schreibe auch mega viel. Ich habe 3 Notizbücher. Eins ist so ein Kalenderbuch, wo ich Sachen eintrage, die passiert sind. Eins so ein bisschen Bewegung, Ernährung, Gesundheit. Und ich aufschreibe, wie die Bewegung war und so der Workload und die Ernährung, wie das zusammenstimmt. Einfach um Bewusstsein zu schaffen für das, was man macht und wie es einem geht. Für mich selber. Also schreibe ich es jeden Tag auf. Wie viele Kilometer gerannt und wie viel, also wenn ich renne, so ein paar Tage pro Woche. Und dann eben auch so was grob habe ich zu mir, nicht ganz genau aufs Gramm oder so, sondern eben grob, so die Komposition an Nahrungsmitteln und auch so, wenn gewisse Sachen, wichtige Sachen gewesen sind, schreibe ich das auch noch rein, dass das in einer Übersicht ist. Und das andere ist so ein kleines Reflexionsbuch, wo ich wichtige Gedanken aufschreibe. Genau. Und das ist auch noch wichtig für den Ausgleich, weil manchmal unter dem Rennen zum Beispiel kommen so Gedanken, wo du denkst, so, ah, der Podcast im Fall. Der hat mich gerade mega erinnert an die Idee von damals, weil, und das habe ich auch immer wollen, habe ich eigentlich nie gemacht, aber jetzt wäre doch eine super Zeit, um dem nochmal zu schreiben oder um die Idee nochmal zu überdenken. Und dann musst du das irgendwie für den Moment festhalten. Wenn du es nicht gerade machst, dann, oder etwas, was dich inspiriert hat, oder ein Gedicht, oder eine Erinnerung, oder wo du das Gefühl hast, jetzt habe ich einen Durchbruch für mich durch das Muster gemacht. Das muss dann auch noch irgendwo festgehalten werden. Aber das fällt so ein bisschen zusammen. Da bin ich kein Control-Freak, aber ich halte das einfach gerne fest, glaube ich. Weil es mir Spass macht, das dann später nochmal anzuschauen und zu sagen, aha. Das habe ich eben auch gemacht, kurz vor der Weihnacht, wo ich gedacht habe, das kann ja gar nicht sein. Gewisse Sachen, die mich motiviert haben, in 2015, wo ich aufgeschrieben habe, da habe ich noch gar nicht gewusst, zu welchem Thema ich würde doktorieren oder ob ich würde doktorieren, habe ich da schon aufgeschrieben. Und das war wirklich glasklar gewesen, bei dem, was ich da gefunden habe. Und noch ein paar andere Sachen. Mit späteren Auslandsaufenthalt und so weiter. Das ist verblüffend, wenn man sich da gut mag erinnern. Da gibt es sicher einige Leute, die das alles im Kopf behalten. Aber ich glaube, das Gedächtnis funktioniert wunderbar im Aufräumen, manchmal. Und dann rührst du einfach so einen Stapel Gedanken fort. Und wenn du das wieder findest, irgendwo in einem Blog rein oder so, und sagst, ah, hat aber doch etwas genutzt, habe ich es aufgeschrieben. Man sagt ja immer, aufschreiben. Für diese Sachen. Ich bin da ein riesen Fan.
Was ich bei dir auch so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass du ziemlich genau weißt, was du willst. Du hast jetzt zum Beispiel mir vorher gesagt, du gehst im Februar gehst ja dann ein bisschen weg und willst diese Segelprüfe, License, wie es auch immer heisst, willst du machen. Und du hast so genau so ein bisschen deine Vorstellungen und ziemlich konkret auch. Ist das immer schon so gewesen oder ist das auch so ein bisschen eine Entwicklung gewesen? Ich finde das mega cool, so wirklich ganz konkret, so das, was ich mache, das, was ich mache, das, was ich ausprobieren. Über das haben wir auch schon geredet. Mhm. Auch die Neugierde, die du mega hast. Von wo kommt das?
Ich kann dir nicht ganz genau sagen, wenn das angefangen hat. Und manchmal brauche ich sehr lange, bis ich weiß, was ich will. Aber wenn ich es dann weiß, dann mache ich es. Also dann, es kann auch sehr lange dauern, bis es dann passt und alles stimmt und so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss aus dieser Zeit das meiste rausholen. Aber nicht, weil mich jemand dazu zwingt oder weil Effizienz oder so, sondern okay, das geht jetzt mega tief.
Achtung, Trommelwirbel. Warte, komm, ich nehme noch schnell ein Nüsschen da ein bisschen.
Zum Auflockern. Der krasseste Gedanke ist einfach, wenn es morgen vorbei wäre, was würdest du denn denken? Und klar kann man nicht jeden Tag nach dem Leben, und man will, glaube ich, auch nicht jeden Tag nach dem Leben, aber du musst ja dahinter stehen, was du machst. Und ich glaube, ich habe irgendwie mir geschworen, weil ich einige Leute beobachten haben müssen oder dürfen, wo irgendwie gelitten haben darunter, dass sie das gewusst haben, aber nie gemacht haben. Das war vielleicht auch eine Generation vor uns, die nicht immer alles machen konnte. Vielleicht auch zwei Generationen vorher. Heutzutage ist doch die Qual der Wahl eigentlich unsere Belastung. Wir können so viel machen, wir wissen einfach nicht, wo anfangen. Manchmal. Aber ich glaube, nur wenn du weißt, was du willst, kommst du da auch an. Und das heisst nicht, dass man muss verbissen sein muss. Überhaupt nicht. Das, glaube ich, bringt auch nichts. Aber du hast dir selber gegenüber eine Verpflichtung, dass du herausfindest, mit was du okay bist und mit was nicht. Weil stell dir vor, du bist jetzt ein Mentor oder du bist jetzt ein guter Kollege oder ein Arbeitskollege, was auch immer. Und jemand hat ein Problem, sein neues Ziel zu definieren oder das Ziel zu erreichen oder so. Und ich habe selber viele Kollegen, die das mit mir machen, dann redest du über etwas. Du wirst challenged in deinem Ziel. Und wenn du nicht ganz genau weißt, wo du hin willst, fair enough, find it out. Alles easy. Aber wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht hinter dir stehen in dem Prozess, wo du das herausfindest, das finde ich, dann erfüllst du in der Regel ein Ziel von jemand anderem. Weil die Person schaut dann, dass sie da ankommt, wo sie hin will. Und du schwimmst dann einfach mit dieser Person mit. Gibt es auch. Und wenn jemand total easy ist, in einem Gespännli so zu sein, wo das funktioniert, das ist super. Für mich funktioniert es bedingt.
Ja. Schön gesagt, ja.
Genau. Und zum Beispiel jetzt das noch zu schreiben und noch ein Probe zu machen im Februar ist auch ein bisschen Disziplinarmaßnahme mir selber gegenüber gewesen. Weil ab und an, wenn du so denkst, Mensch, toll, jetzt macht er einfach da sein Unternehmen auf. Grossartig. Jetzt macht er einfach neben dem Job macht er noch da ein mega Podcast und so. Das ist ja grossartig. Und dann gibt es Leute, die sagen, das würde ich so gern. Weißt du, so gern. Aber ich kann einfach nicht. Jetzt haben wir vorher gerade über den Willen geredet. Mhm. Wenn ich etwas wirklich und unbedingt will, dann frage ich mich selber, also entweder du findest es cool und bewunderst und dann ist easy. Oder wenn du es unbedingt willst, dann mach dir lieber Gedanken, wie du dich da ane entwickelst, weil du lernst von allen Leuten etwas. Und wenn es dir selber so viel Spass macht und dir so viel gibt, dann entwickle dich, geh dort an, wo du an willst. Sei die Person, wo du. Das klingt jetzt wieder sehr amerikanisch. Sei die Person, wo du denkst, die, das finde ich interessant. Oder lern das, wo du denkst, das ist interessant. Das geht. Und ich glaube, das machen im Fall sehr viele. Dass sie schauen, was kann ich, was können wir voneinander lernen. Das macht es eigentlich so spannend, nicht?
Doch, ich glaube einfach, es gibt mega viele Leute, die einfach nicht eine gewisse Mut amigs haben, auch wenn es nur eine kleine Portion Mut ist, die man braucht. Aber einfach amigs so ein bisschen auch Angst haben, vielleicht aus der, ich nenne sie jetzt mal Komfortzone raus, so mal etwas zu probieren oder mal eine Veränderung anzustreben, was auch immer. Und darum gibt es natürlich auch den Podcast, weil wir wollen immer wieder Leute inspirieren. Und ich finde es mega cool, dass wir ja, heute über das reden. Das ist mega, mega spannend für mich. Auch du inspirierst mich jetzt wieder mega. Und ja, vielleicht kann ich das jetzt schnell sagen, ich werde immer mega viel mal gefragt, wie die Gäste oder wie das zustande kommt, dass wir die Talks machen und so. Und ich finde es immer mega schön und für mich ist es auch immer mega wichtig, dass wir Leute im Talk haben, wo ich persönlich mega interessant finde. Und ich lerne jedes Mal so viel auch für mich. Das ist mega inspirierend und auch motivierend. Ja. Was sind deine Inspirationsquellen?
Tatsächlich oft auch Begegnungen. Sehr oft auch Sachen, die ich sehe, also wo ich aus Büchern mitnehme, also Erlebnisse, die jemand schildert, autobiografische Sachen. Zum Beispiel habe ich gerade ein paar Kurzbiografien angeschaut von Frauen seit wahrscheinlich 19. Jahrhundert bis 21. Jahrhundert, genau so etwa die Spanne, wo sich wissenschaftlich engagiert haben, politisch engagiert haben, gesellschaftlich engagiert haben. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe tatsächlich einmal eine ältere Französin getroffen, die die Locarno aufgehängt in Bohemia, sich einfach zu mir angeguckt hat in ihrem fahrbaren Rollstuhl, mir das Bier spendiert hat und mir erzählt hat, dass sie die erste ausländisch, glaube politisch engagierte Frau war in Zürich und das Amt angenommen hat, auch noch dazu mal mit Foti und allem und im Amt für Statistik geschafft hat, hat hure viel geraucht. Und ich einfach denke, hey, wenn ich Ende 70 bin, dann muss das sein mit Katrin. Die ist einfach so cool, wie sie ist. So authentisch und so stolz und immer noch ganz sie selber so sehr freie Person. Ich glaube, so Sachen finde ich sehr inspirierend. Authentizität überhaupt. Das Biografische kommt dann immer sehr darauf an, gell, wer es schreibt. Ja. Kunst inspiriert mich auch, aber meistens nur, weil ich es anschauen kann in einem Raum, wo es anders ist und wo ich mich selber isolieren kann. Ergo, ich muss an andere Orte gehen, inspiriert sein. Das ist ganz wichtig. So Bewegung. Tatsächlich, ja. Und Podcasts, by the way. Das ist wirklich so. Ja.
Wie schwer fällt dir das jetzt, das inspirieren lassen während Corona?
Hey, ich glaube, am Anfang war es wirklich schwierig. Und ich glaube, es gab mega viele Leute so. Du musst dich ja neu organisieren, musst erst mal schauen, okay, und was mache ich jetzt mit dieser Zeit, wo ich das nicht mehr machen kann, wo ich jetzt normal wieder mache? Ich meine, jetzt kann ich nicht mehr ins Bohemia hocken und Katrin da treffen. Das ist auch ein Zufall gewesen, aber das Zufällige hat auch etwas. Das ist nicht mehr so einfach. Und ja, jetzt glaube ich, muss man sich mehr mit sich selber auseinandersetzen und schauen, wie man sich auch ein bisschen selbst genügsam tut inspirieren. Ja. Auch selektiver, aber auch. Weil wenn du den ganzen Tag vor dem PC hockst, manchmal braucht es auch nicht mehr so viel Input. Es gibt viele Leute, die sagen, auch aus meinem Freundeskreis, hey, ich brauche gerade gar nicht mehr so viel. Und wie ein Buch oder eine CD oder eine Unterhaltung mit einer Kollegin oder einem Kollegen. Erlangt. Wobei Gespräche, finde ich, tiefer geworden sind. Das ist mir noch aufgefallen. Bei aller Drastik von der Massnahmen und bei aller Traurigkeit von dieser Pandemie oder die dieser Pandemie und die Konsequenzen innewohnen, ist es etwas Positives, dass die Leute, glaube ich, nicht mehr so darauf aus sind, dich zu beeindrucken oder etwas zu erzählen, wo du denkst, ui, ist so schnell weiter. Und probierst, nicht, dass man probiert, sich zu übertrumpfen mit Freunden, aber du weißt, wie es ist. Man redet und dann hat man das Gefühl, so sehr viele interessante Sachen gemacht, jetzt muss ich auch viele interessante Sachen erzählen. Es ist sehr authentisch geworden mit einem Mal. Weil jeder hat etwa den gleichen Alltag, eigentlich sind wir ein bisschen näher zusammengerockt, durch das jeder eine gewisse gemeinsame Basis hat und so eine Lebensrealität, wo man dann weiss, okay, bei dir ist das im Fall auch nicht anders gewesen. Hä? Dein Homeoffice. Und dein dreckige Geschirr in der Küche. Und deine 30-minütige Mittagspause, die die Hälfte am Telefon verbracht, also hast, weil du kannst ja nirgends was annehmen. Und deine Deliveries im Eingang. Und
das stimmt, bei euch kommt jetzt noch sehr viel Galaxus.
Das ist von den Nachbarn.
Ja, klar.
Das ist wirklich von den Nachbarn.
Stimmt.
Ja, genau. Also, eben, verstehst du? Hat auch etwas. Finde ich.
Hast du das Gefühl, es passiert alles aus einem Grund?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich dazu äußern sollte.
Du musst nicht, wie du willst. Es ist immer so ein Bezug so auf Schicksal und einfach so Sachen.
Ja, das tut sich beziehen auf unsere vorige Konversation zwischen freiem Willen und Schicksal. Ich habe jetzt Leute kennengelernt, die sagen, ich kann nichts steuern, wir haben keinen freien Willen. Ich glaube, jetzt haben wir einen freien Willen. Das ist mir auf einer Konferenz passiert, tatsächlich in Stockholm. Ich habe so einen Norweger angeregt. Es gibt immer einen Apero nach der Konferenz. Und der hat ein bisschen viel Apero gehabt. Und dann hat sie irgendwie gesagt, also, was ich denke, bin zur Nacht über den freien Willen. Und dann habe ich gesagt, also los, Christopher. Ganz ein leichtes Topic, so Smalltalk-mässig, gell? Und dann habe ich gesagt, ja, also das mit dem freien Willen. Generell glaube ich schon, weil sonst könnte ich mein Leben ja nicht so frei gestalten, wenn ich das nicht würde glauben. Bei gewissen Sachen, vor allem bei Schicksalsschlägen, glaube ich, dass sich die Leute trösten mit dieser Idee. Und ich will das nicht bewerten, sondern ich glaube das auch, dass man sich eine Narrative baut, die das Ganze begründet und wo dem Ganzen eine Konsistenz gibt, damit man auch gut oder besser zu schlagen kommt damit. Und ich glaube, das mache ich auch bei gewissen Sachen. Aber ich würde für mich persönlich, wenn du mich fragst, den freien Willen höher gewichten wie das Schicksal. Sonst hätte ich wirklich Angst um Menschheit. Und das hat man sowieso schon. genau. Aber das ist jetzt alles nicht in Bezug auf die Pandemie gewesen, weil das schließe ich einmal aus von dieser Konversation. He?
Ja, zum Schluss würde mich interessieren, was sind so ein bisschen deine Visionen vielleicht, Träume, Wünsche? Wenn jetzt irgendwie einfach freie Wünsche hättest, was würdest du machen? Oder vielleicht auch beruflich, ich weiß es nicht. Was sind so ein bisschen die Pläne? Oder hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, hey, auf meiner Bucketlist, das sind noch die Sachen, die ich sehr gerne machen würde? Oder die mich reizen?
Mhm. Die berufliche Bucketlist.
Also es kann einfach auch privat sein, wie du willst.
Du, ich glaube, da gibt es schon ein paar Sachen. Einmal Zürich wäre sicher eine Vision von mir, aber das ist eine Sache, wo ich jetzt sage, der Unterschied zwischen einer Bucketlist und einem Ziel, das ich jetzt in den nächsten, weiß nicht, 4 bis 6 Monaten habe, ist bei mir einfach dass es eine große Entwicklung voraussetzt und dass es mich ein bisschen nervös macht. Also so, if your goals don't scare you, they're not big enough. ja, also Führungsposition im Sinne von entweder das eigene Unternehmen oder ein KMU führen irgendwann einmal, das ist schon vorstellbar für mich. Das hat, by the way, einmal eine Professorin mit uns gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Die hat immer gefragt, wer von euch kann sich vorstellen, Unternehmen zu führen. Und es ist noch lustig, wie wenig Frauen sich dort anmelden. Das ist eine Anekdote. Ich glaube nicht, weil sie sich nicht zutrauen, sondern weil es wie nicht schick ist, dass man sich meldet. Kurze Anekdote noch. Kennst du das Beispiel von Carla und oder Christine, nehmen wir einfach zwei Namen, Christine und Karl. Es hat Jeans, ich muss kurz aufpassen, ein Experiment gehabt und das habe ich wie nachgespielt. Und zwar eine Bewertung von Frauen und Männern. Ich glaube, der gleiche Sibi sogar. Das eine ist aber also inhaltlich der gleiche Sibi, aber der eine Sibi hat den Namen von einem Mann gehabt und der andere Sibi den Namen von einer Frau. Und es ist darum gegangen, wie werden die wahrgenommen aus gesellschaftlichen Standards raus, wo sie die gleiche Qualifikation haben und den gleichen Hintergrund, einfach nur ein anderes Geschlecht. Und soweit ich weiss, ist bei der Frau die Sympathie ein bisschen geringer gewesen. Weil ich glaube, sie ist als Bossi wahrgenommen worden und ja, einfach so ein bisschen unangenehm oder so. Das Experiment selber ist, das kann ich nicht bewerten und ich wollte es auch nicht komplett erzählen. Das kann man gerne selber nachschauen. Und ich habe also die Details nicht alle im Kopf. Aber was ich gemacht habe, ist, bin mal eingeladen worden von einer Kursleiterin aus meinem Bachelor vorzutragen. Und wir sind drei Männer gewesen und eine Frau. Das bin ich. Wir haben alle vortragen und ich habe sie gebeten, während alle Vorträge, ich war die Erste, ein kurzes Raster aufzuzeichnen und zu bewerten, wie kompetent dass sie jemanden halten. Und ein paar andere Kriterien noch. Und dann aber auch noch Sympathie abgefragt. Und das sind etwa, ich weiß nicht, wie viele Leute das waren, 30 oder 40 Leute. Und ich habe mir die dann schicken. Die Papier, das sind einfach so, weißt du, so Schmierzettel gesehen. Einfach. Und der hat ich dann mit der Hand einfach schnell ausgewertet. Und was ist rausgekommen? Genau. Meine männlichen Kollegen, die auch in Managerpositionen gewesen sind, sind sympathischer bewertet worden. Nicht unbedingt kompetenter, aber sympathischer. Und bei mir ist es also nicht komplett umgekehrt gewesen, aber deutlich weniger gesehen, so von der Sympathie. Und obwohl wir mit Kamera gesprochen haben und natürlich, ich hatte den Nachteil gehabt, ich bin dann eigentlich krank gewesen, ja. Das kann natürlich das Ganze noch beeinflusst haben, logischerweise. Aber ich habe es einfach spannend gefunden, wie das Verhalten ist. Und ich werde das auch, glaube ich, nochmal wiederholen. Aber um zurückzukommen mit dieser Schleife wieder zu deiner Frage, ich glaube, so etwas zu etablieren, irgendeine Initiative zu etablieren, die einen Effekt hat für junge Menschen, damit das, und das schließt nicht nur Frauen ein, sondern das schließt alle ein, die wahrscheinlich nicht klassisch männlich weiss sind, wie die Führungskultur halt einfach ist, sondern ein bisschen diverser. Und die zu ermutigen und vielleicht auch irgendwie, ich weiß nicht, ob man kann helfen, aber man kann wahrscheinlich einen Beitrag leisten, um das zu beeinflussen. Das ist, glaube ich, schon noch, das wäre, glaube ich, schon noch eine coole Sache. Das wäre eine schöne Vision für mich. Ja. Und du, irgendwann einmal den Atlantik überqueren.
Das ist wie schon. Heisst der Wettbewerb, der jetzt am Laufen ist?
Der ist gerade fertig geworden. Also ein Teil ist gerade fertig geworden, andere sind noch unterwegs. Ich glaube, es sind über 15, die unterwegs sind. Wandi Globe. Aber das ist sein Profisegler, da kann man also nicht einfach...
Sky's the limit. Du bist ja ambitioniert und weißt, was du willst.
Genau, aber das mit dem Profisegler, du. Da reden wir nochmal.
Reden wir nochmal drüber. Ja, hey, ich habe es im Fall, es ist eine mega Punktlandung. Genau, stündlich geredet jetzt. Ich hatte noch mega viele Punkte gehabt, die ich sehr gerne mit dir diskutiert hätte. Vielleicht hast du Bock dann mal noch auf den zweiten Teil. Weil ich glaube, es gibt noch das eine oder andere, wo ich jetzt heute gehört habe, wo ich gerne noch ein bisschen würde nachbohren und wo glaube ich, auch sehr spannend könnte sein. Also ein bisschen das, so ein bisschen mit unseren verschiedenen Geschlechtern in der Gesellschaft etc. würde ich sehr gerne mit dir mal noch in einem zweiten Podcast so ein bisschen, ja, von dir hören, so ein bisschen, was deine Meinung ist und deine Sicht. Im Bock.
Ja, sehr gerne. Ja. Also, wenn die Zuhörer auch Bock
haben. Ja. Schlussendlich muss ich Bock haben. Anyway. Nein, von Herzen. Merci vielmals. Jetzt kann ich endlich meine Reiswaffeln essen. Es war wirklich mega spannend gewesen. Und ja, ich wollte einfach danken. Es hat mega Spass gemacht. Und wie immer gehört im Gast die letzten Worte.
Mir hat es auch mega viel Spass gemacht. Danke viel mal. Bist du angekommen. Und danke für deine spannenden Fragen. Und dann würde ich noch gerne von der Dagmar Rosenfeld, das ist eine Journalistin von Deutschland, ihr Schlusswort sagen, weil es so schön ist. Bleibt aufrecht. Irgendwie.